Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesund und geistreich, dem Podcast des Healthy Campus des Hochschulsports Göttingen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben wieder ein spannendes Thema für euch mitgebracht. Und zwar dreht sich unser Podcast heute rund um den Mundgeruch. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere darüber schon mal Gedanken gemacht hat. Ist ja irgendwie auch was, so ein bisschen ein Thema wieder, was, wo man nicht so gerne drüber spricht. Ne, Arne, jetzt redest du oft über Mundgeruch?
Ehrlich gesagt nicht, aber man macht sich ja schon hin und wieder Gedanken darüber. Also heute schließt sich vielleicht sozusagen ein Kreis, den wir in der letzten Woche mit dem Professor Bandelow schon besprochen haben, nämlich das Thema soziale Ängste. Und ich habe das Gefühl, dass Mundgeruch zumindest bei vielen in der Gesellschaft schon auch so ein, ich sage mal, etwas befremdliches Gefühl hervorruft, was zum Teil wahrscheinlich auch mit sozialen Ängsten zusammenhängt. Wir werden heute darüber sprechen. Ich erwische mich natürlich gerne mal nach intensivem Zwiebel- und was auch immer Knoblauchkonsum daran. Wobei, den riecht man ja selber nicht. Über diese ganzen Themen werden wir heute sprechen mit unserem speziellen Gast. Josie, stellst du ihn kurz vor, bitte?
Ja, man fragt sich nämlich jetzt, wer könnte denn Experte für Mundgeruch sein? Und da gibt es natürlich auch in der Medizin einen Bereich, der sich auf jeden Fall damit auseinandersetzt, und das ist die Zahnmedizin. Deswegen freuen wir uns sehr, heute Dr. Tim Hausdörfer bei uns zu Gast zu haben. Hallo Tim, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Du hast dich auf Sprechstunden, Therapie und auch Beratung im Bereich Mundgeruch spezialisiert bei dir?
Ja, genau. Also bei uns ist es so, wir sind in der Poliklinik für präventive Zahnmedizin, sind wir primär die Ansprechpartner für Mundgeruch, weil wir uns seit 2012 auch mit diesem Thema durchaus beschäftigen, haben seitdem auch eine Sprechstunde dafür angeboten. Es ist jetzt allerdings nicht nur, dass wir jetzt uns mit Mundgeruchspatienten beschäftigen. Also das nimmt so in der Woche so 2 bis 4 Stunden ungefähr als zeitlichen Rahmen in Anspruch. Sonst sind wir ganz normale Zahnärzte, sind für die Patientenversorgung und auch für die Studentenausbildung in erster Linie zuständig.
Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, auf die Zahnmedizin. Tim, vielleicht kannst du erstmal mir ganz kurz erklären, warum ist das so, dass ich mich selber eigentlich mundtechnisch nicht riechen kann. Also das ist ja ein Phänomen, wo man immer denkt, Mensch, der andere stinkt nach Knoblauch, wie hält er das eigentlich selber aus? Aber irgendwie riecht man sich selber nicht.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich so das hauptsächliche Problem beim Mundgeruch, dass da tatsächlich die Leute, die Probleme mit Mundgeruch haben, das selber gar nicht wahrnehmen. Ja? Das liegt einfach daran, dass man sich sehr stark an seine eigenen Gerüche adaptiert. Ja, auch so der eigene Körpergeruch zum Beispiel ist jetzt nicht nur der Mundgeruch, den kriegt man auch manchmal nicht mit. Wenn man zum Beispiel nach Schweiß riecht oder nach irgendwas anderem riecht, das ist eher so, dass es die anderen mitbekommen und man gar nicht selber. Außer man hat jetzt ja, exzessiv gefeiert, hat was Außergewöhnliches gegessen, mal außergewöhnlich viel Alkohol getrunken, dann kriegt man das auch selber mal mit
am nächsten Tag. Dann kriegt man es mit, das
stimmt. Ja, aber ansonsten, was jetzt so diesen Alltag betrifft, da kriegt man eigentlich seine Gerüche selbst nicht wahr.
Ist das eine Form von Sensibilisierung? Sagt der Körper, Mensch, das muss ich irgendwie abschalten, weil sonst kann ich das nicht ertragen? Oder ist das eigentlich eine Schutzreaktion, auch im Sinne eines Abschaltens dieser Funktionen?
Ja, eine Schutzreaktion weiß ich jetzt nicht. Also es wäre eigentlich ganz gut, wenn man selber das herausfinden könnte, einfach auch um so das soziale Miteinander ein bisschen einfacher zu gestalten. Ein bisschen schwierig, da kann man so eigentlich nicht so genau darauf antworten, warum der Körper das jetzt von sich aus jetzt ausschaltet.
Sind wir in der Gesellschaft vielleicht zu sensibel für Gerüche geworden? Also ist sozusagen so das Geruchsneutrale oder ja, an vielen Stellen vielleicht auch das Parfümierte. Ist das so eine normale Entwicklung oder würdest du sagen, die ist auch ein bisschen überdreht? Man könnte auch anders formulieren, gehört ein bisschen Stinken eigentlich auch dazu?
Ja, das gehört auch dazu. Das ist ja seit Menschenbeginn, also ist ja letztendlich so, dass die Menschen irgendwie nach Schweiß riechen, auch aus dem Mund riechen. Es ist jetzt natürlich so, dass jetzt mit den Medien, mit den ganzen sozialen Miteinander, gerade auch diese ganze Urbanisierung, die Verstädterung, dass da die Menschen näher in Kontakt kommen und dadurch das Thema natürlich auch eine Rolle spielt. Ja, wenn man sich mit mehreren Personen in einem Raum aufhält, dann hat das Thema Mundgeruch natürlich einen größeren Einfluss, wie es, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Acker arbeitet. Ja, zusätzlich wird es auch von der Industrie halt auch publiziert, dass man was dagegen machen muss, dass man Mundwasser nehmen muss. Das gibt es seit dem 18. Jahrhundert, dass spezielle Mundwasser gegen Mundgeruch angeboten werden, zum Beispiel um einfach dieser Problematik aus dem Weg zu gehen. Ja, und das sensibilisiert schon die Leute und dadurch machen sich mehr darüber auch im Kopf und man achtet auch so ein bisschen mehr darauf.
Ich glaube auch, viele der Zuhörenden haben sich vielleicht selbst schon mal dabei ertappt, irgendwie in die eigene Hand zu hauchen oder in ein Taschentuch, um Mundgeruch zu überprüfen, weil man ja, wir haben eben schon über soziale Ängste gesprochen, man möchte ja gar nicht so in direkte Gesprächskontakte treten, wenn man das Gefühl oder quasi die Angst hat, man könnte eventuell stinken, weil wir ja an uns schon relativ hohe Hygieneerwartungen haben. Du hast eben jetzt erzählt, dass die Leute, die Mundgeruch haben, das meist gar nicht wahrnehmen. Haben sie trotzdem quasi die Sensibilität, dass sie sich darüber Gedanken machen, sie könnten Mundgeruch haben? Oder sind das eher Leute, die sich auch wenig Gedanken darüber machen, die dann damit erst konfrontiert werden, vielleicht im Gespräch mit anderen?
Ja, genau. Also die Leute, die hauptsächlich die Sprechstunde bei uns aufsuchen, die wirklich ein Problem mit Mundgeruch haben, das sind tatsächlich die, die dann von ihrem Partner dann zu uns geschickt werden, wo das dann wirklich so in einem Miteinander dann einmal angesprochen wird, dass da ein Problem eigentlich vorliegt und die kommen dann eben zu uns und suchen danach Hilfe oder Beratung.
Und da haben wir ja schon einen ganz wichtigen Punkt, Enttabuisierung. Würdest du sagen, dass es einigen Menschen helfen würde, wenn das Thema gar nicht so als peinlich oder als unangenehm wahrgenommen werden würde, sondern wenn man einfach darüber sprechen würde?
Ja, das auf jeden Fall. Also es muss natürlich schon eine Vertrauensperson sein, mit der man darüber spricht. Also wenn ich weiß, dass jetzt zum Beispiel mein bester Kumpel oder meine Frau oder Freundin jetzt ein Problem damit hat, dann würde ich das auf jeden Fall ansprechen. Ja? Das macht es wesentlich einfacher dann auch später für das weitere Miteinander, weil man kann sich ja auch durch Mundgeruch, wenn der eine dadurch stark belastet ist, sich auch so ein bisschen distanzieren. Und dabei ist eigentlich so die Therapie von dem Mundgeruch und was man dagegen machen kann, sehr banal und sehr einfach. Ja, aber man muss es halt einmal wissen, einmal sich darüber informieren, auch was dagegen machen und dann hat man dieses Problem dann nicht mehr.
Und ich glaube, es würde vielleicht auch dazu beitragen, dass man sich eher traut, darüber zu sprechen, wenn man auch viele Ursachen kennt. Weil ich glaube, es steht immer noch der Mythos im Raum, Mundgeruch ist mangelnde Mundhygiene. Und deswegen möchte man da ja eigentlich niemanden drauf ansprechen. Man möchte ja niemandem zu nahe treten und sagen, hey, putz mal ein bisschen öfter Zähne. Also, glaube ich, müssen wir heute so ein bisschen auch den Ursachen vom Mundgeruch auf den Grund gehen, welche Vielfalt an Ursachen es gibt, damit man auch, ja, ein bisschen, wie nennt man das, Boden hat, um darüber zu argumentieren. So, pass auf, ich weiß, du putzt regelmäßig Zähne und ich weiß auch, du legst auf Hygiene Wert, aber es gibt ja noch andere Ursachen, ich möchte nicht zu nahe treten, aber lass doch mal deinen Mundgeruch überprüfen. Also, dass man ja auf einer unpersönlichen, sachlichen Ebene argumentiert, wenn man jemanden darauf anspricht.
Darf ich da ganz kurz eine Frage stellen? Gibt es, Tim, bei euch eigentlich sowas wie eine nach oben auf eine Richterskala sozusagen, indem ihr bewertet, wie stark sozusagen der Mundgeruch ist? Also, ne, gibt ja so eine Chili-Skala, ich weiß gar nicht, wie sie eingeschätzt wird, aber da gibt es ja nach oben offen sozusagen die Schärfe gerade. Gibt es bei euch sowas auch im Mundgeruch, dass ihr sagt, Mensch, es gibt so eine Skala, an der ihr einschätzen könnt? Wie groß ist das Problem eigentlich?
Ja, genau, das gibt es auch. Also es gibt da tatsächlich auch mehrere Skalen, die man da verwenden kann. Das nennt sich sogenannte organoleptische Messung. Das ist so dieser Fachbegriff für die Messung. Man riecht als Behandler selber diesen Mundgeruch von dem Patienten und stuft das eben auf so einer gewissen Skala mit einem entsprechenden Score ein.
Das heißt, ihr schnüffelt auch selber? Das ist schon auch ein...
Genau, jetzt unter Corona ist es ein bisschen zurückgegangen, das selber schnüffeln. Aber es gibt tatsächlich auch Konzepte, die hauptsächlich mit dieser Messung arbeiten, mit diesem eigenen Geruchssinn. Weil es tatsächlich dieser eigene Geruchssinn von den anderen deutlich besser ist als möglicher Gaschromatograph oder andere Messmethode.
Weil man einfach. Also technisch seid ihr da, also gibt es das auch, aber.
Genau, technisch sind wir auch. Da haben wir einen Gaschromatographen, der dann den Anteil von flüchtigen Schwefelverbindungen, was ja so die Ursache ist, von dem Mundgeruch ermittelt. Es ist allerdings so, dass dieser Anteil von diesen flüchtigen Schwefelverbindungen so ein geringes Maß an diesen duftaktiven Stoffen ausmacht. Letztendlich gibt es weit über 80 verschiedene organische Substanzen, die für uns als unangenehm wahrgenommen werden, die auch ausgeatmet werden können. Und das können die Geräte in der Gesamtheit nicht erfassen. Und deswegen kommt man tatsächlich um so eine eigene Messung mit der Nase nicht drumherum.
Ihr seid also richtige Spürnasen.
Ja, sozusagen. Also es gibt je nach Kulturkreis, je nach Länder gibt es so unterschiedliche Aufbauten, wie so eine Sprechstunde oder wie so eine Analyse dann stattfindet. Wenn man sein Gegenüber natürlich anschaut, ist man auch so ein bisschen voreingenommen. Ja? Man geht schon davon aus, okay, der hat jetzt viel Mundgeruch oder der hat jetzt eben wenig Mundgeruch. Das natürlich auch hängt so ein bisschen von den Auftreten von dem Patienten ab. Es gibt manche Sprechstunden, die machen das ja ein bisschen komplizierter. Die machen sich zwischen dem Patienten und zwischen dem Behandler, haben die so eine Trennwand. Da ist ein kleines Loch, da wird ein Strohhalm durchgeführt. Der Patient pustet auf der einen Seite rein und der Behandler versucht das auf der anderen Seite dann zu analysieren und dann in den entsprechenden Score dann einzutragen. Das ist natürlich ja, für den Patienten manchmal so ein bisschen unangenehm, für den Behandler ist es jetzt auch nicht so das Schönste, was man sich so vorstellen kann. Wir gehen das Ganze so ein bisschen pragmatischer an. Wir gucken einfach, wenn die Patienten zum Beispiel in den Raum kommen, in den Behandlungsraum, und wir merken schon, da ist Mundgeruch vorhanden, da wissen wir, okay, das ist jetzt so der höchste Score, den man jetzt da eintragen kann. Wenn man das erst so im eigentlichen Gespräch mitbekommt, dass der Mundgeruch hat, ist es so ein mittlerer Score. Und wenn man das tatsächlich erst bei der richtig nahen Untersuchung, wo wir uns in die Zunge, den Rachen oder die Zähne anschauen, dann feststellen, das ist dann halt der geringere Score.
Und kannst du mal die häufigsten Ursachen von Mundgeruch nennen? Ist es die Mundhygiene, die Josie gerade angesprochen hat? Die mangelnde?
Ja, also wenn es ist natürlich so, dass die Patienten, die zu uns kommen mit dem Thema Mundgeruch, die sind schon sehr darauf aus, sich die Zähne gut zu reinigen mit Zahnseide, sich mehrmals am Tag die Zähne putzen, schon irgendwelche Mundwasser dann auch zu sich nehmen. Also da spielt gar nicht so die Mundhygiene eine große Rolle.
Die sind auch schon vorsensibilisiert, hat Ihnen schon jemand mal gesagt, also sind Sie da irgendwie schon mit beschäftigt, ne?
Ja, die sind da richtig hinterher, also ja. Das ist dann oftmals tatsächlich nicht die Ursache. Also natürlich, wenn man sich überhaupt nicht die Zähne putzt und sich da stark vernachlässigt, das führt dann irgendwann auch zum Mundgeruch. Aber die Ursachen sind dann teilweise auch mal so ein bisschen auf einer anderen Seite. Also man unterscheidet ja zum einen das Physiologische, also was normal ist am Mundgeruch, und jeder von uns kennt das, glaube ich, auch, dass wir so im Verlaufe des Tages mal mehr, mal weniger Mundgeruch haben. Oder von unseren Lebensgefährten kennen wir das vielleicht. Ja, so das Typische ist eigentlich so, wenn man morgens aufsteht, hat man ja auch Mundgeruch. Ja? Und das kennt eigentlich jeder. Und das ist eigentlich auch physiologisch, das ist ganz natürlich. Das liegt einfach daran, dass man über die Nacht nichts isst, nichts trinkt, einen trockenen Mund hat. Ja? Dass der pH-Wert, also der Säure-Basen-Haushalt im Speichel Richtung basisches Milieu kippt und dann Schwefelverbindungen flüchtig werden, das ist ganz normal. Ja, und dann hat man morgens zum Beispiel die 3- bis 4-fache Konzentration von Mund- oder von flüchtigen Schwefelverbindungen, als wie man das im Verlaufe des Tages eigentlich so hat. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich da die Zähne putzt oder wenn man Zahnseide verwendet, das hat dann eher so einen kosmetischen Effekt. Das bringt gar nicht so viel, weil man hat nur kurzzeitig etwas. Was da mehr was bringt, ist, wenn man direkt nach dem Aufstehen was isst. Ja, dadurch klärt sich das wieder, der Speichelfluss wird angeregt, ja, der pH-Wert im Speichel, der neutralisiert sich, und das ist eigentlich schon mal sowas, wo man so diesen physiologischen Mundgeruch besser aus dem Weg gehen kann, als mit irgendwelchen Mundwassern oder mit Zähneputzen jetzt zum Beispiel.
Ja. Und bei denen, die es jetzt hart trifft, hat sich da eben, also haben die ein anderes Milieu sozusagen im Mund, oder woran liegt es bei denen? Du hast ja gerade schon gesagt, die sind mit der Mundhygiene schon gut dabei. Also gibt es da noch andere Gründe?
Ja, also man unterscheidet so grob, stuft man da so ein bisschen ein. Es gibt Gründe aus der Mundhöhle, ja, da wo man da eben nach den Ursachen suchen muss, und es gibt Gründe, die liegen außerhalb der Mundhöhle. Und es ist tatsächlich so, dass bei über 90% der Patienten, die mit Mundgeruch betroffen sind, tatsächlich die Ursache in der Mundhöhle liegt.
Ah, okay.
Also es ist gar nicht so, wie es immer früher so gedacht
wurde. Also die Ernährung spielt gar nicht so eine große Rolle.
Das spielt auch so eine Rolle, ja. Sie wird natürlich.
Aber bildet sich in der Mundhöhle ab, also.
Genau, also man muss immer so gucken, wo kommt der Geruch her, wo kommen diese, sage ich mal, Schwefelverbindungen oder diese anderen Verbindungen her. Und die entstehen letztendlich, dass bestimmte Bakterienarten, Proteine, zum Beispiel Nahrungsreste, abgestorbene Epithelzellen, irgendwelche Entzündungssekrete, dass sie das verstoffwechseln, und durch diese Verstoffwechselung von diesen Proteinen entstehen diese flüchtigen Schwefelverbindungen. Und da muss man so ein bisschen Ausschau halten, wo gibt es denn diese Biofilme, wo gerade diese Bakterien aktiv sind. Und da spielt tatsächlich die Mundhöhle eine große Rolle, primär tatsächlich die Zunge, weil die Zunge von der Oberfläche enorm groß ist. Also es ist jetzt nicht nur das, was man sieht, die hat tiefe Krypten, die hat so richtige Furchen, Einschalungen. Und dann muss man sich so ungefähr vorstellen, dass auf ein so einer Zelle, auf so einer Epithelzelle, ungefähr 100 Bakterien drauf sind. Und je länger das natürlich dann wirkt und so ein Zungenbelag zum Beispiel da ist, desto eher kippt dieses Milieu von diesen Bakterien in Richtung dieser Bakterien, die eben diese geruchsaktiven Stoffe dann bilden.
Und gibt es da irgendwelche Lebensmittel? Also wenn ich an meine Schulzeit denke, ich weiß noch ganz genau, ich hatte einen Schulkameraden neben mir sitzen, wenn der aus der Pause kam, hat einen Kaffee getrunken und geraucht, und ich habe es nicht ertragen, neben ihm zu sitzen. Gibt es irgendwelche Lebensmittel wie Kaffee, wie Milch oder Ähnliches, die quasi das perfekte Futter für genau diese Bakterien sind und dann Mundgeruch auch so ein Stück weit provozieren und ja, hervorheben?
Also diese Bakterien, die dafür verantwortlich sind, die ernähren sich natürlich jetzt primär eigentlich von Proteinen. Ja, also da wirken vielleicht Nahrungsmittel jetzt nur so ja, später drauf, wenn irgendwelche Nahrungsmittel in der Mundhöhle verbleiben, also die jetzt zum Beispiel dann nicht runtergeschluckt werden. Es ist aber so, wenn man jetzt zum Beispiel an Kaffee denkt. Kaffee an sich selber hat einen sehr hohen Anteil von diesen Sulfiten von vornherein drin. Also sobald man eben Kaffee trinkt, hat man automatisch eben eine höhere Sulfitbelastung, also einen höheren Mundgeruch, ja. Das steigt damit automatisch an. Und mit Rauchen, da hat man letztendlich zwei Probleme. Also zum einen hat der Rauch eben auch diese sehr geruchsaktiven Stoffe, die sehr unangenehm sind, die einmal primär dann in der Mundhöhle verbleiben, dann weggehen und die natürlich auch in der Lunge verbleiben und dann wieder dann später ausgeatmet werden. Mhm. Und dann hat es noch den Nachteil, dass dann sozusagen die Erkrankungen, die das Rauchen so mit sich zieht, wie eine trockene Mundhöhle, wie zum Beispiel Entzündung vom Zahnfleisch, das führt natürlich dann auch nochmal dazu, dass sich das dann verstärkt. Ja, also es akkumuliert sich so ein bisschen. Also es gibt so Risikofaktoren, wenn man raucht oder wenn man so einen trockenen Mund hat, dass man dann eben das Risiko hat, eben sehr starker Mundgeruch dann zu leiden.
Es gibt ja manchmal das Phänomen, zum Beispiel beim Fasten, dass es auch so eine Situation gibt, wo Mundgeruch entsteht oder vermeintlicher Mundgeruch. Wahrscheinlich ist es gar kein Mundgeruch, sondern irgendwie ein Geruch, der von tiefer kommt, der vermeintlich dadurch entsteht, dass irgendwie der Körper anfängt, seine eigenen Proteine zu verstoffwechseln. Was ist das für ein Mundgeruch?
Genau, also das ist das beim Fasten oder wenn man irgendwelche chronischen Hungerzustände hat. Ja, das ist so ähnlich wie bei einem Patienten, der Diabetes hat, der dann über längere Zeit nichts gegessen hat. Dann kippt dann der Stoffwechsel eben in diesen Proteinstoffwechsel um. Es werden nicht mehr primär Kohlenhydrate verarbeitet, sondern dann eben Proteine. Und Stoffwechselprodukte, die daraus resultieren, sind spezielle Ketonkörper. Ja, und es hat dann so eine Art Acetongeruch. Das ist wie so Nagellackentferner. Das ist genau, so dieser typische Geruch, der dabei eben rauskommt. Mhm. Das ist dann eben stoffwechselbedingt. Und das spielt tatsächlich auch in dieser Mundgeruchssprechstunde auch eine große Rolle, dass man eben auch die Patienten mal fragen muss, gibt es denn irgendwie so Zeiten, wo lange Nahrungskarenzen, also wo über längere Zeit nichts gegessen wird?
Und Intervallfasten gerade, super modern, ne? Also eine der sozusagen neuen Ernährungstrends, ich esse irgendwie 16 Stunden nichts. Komme ich da schon so eine Azidose oder?
Also jetzt beim Gesunden, jetzt erstmal so primär nicht. Ja, also da muss das schon so ein bisschen länger gehen. Also bei manchen schon, aber bei jetzt primär erstmal nicht. Allerdings ist es so, dass das gleiche Phänomen, wie man es zum Beispiel über der Nacht hat, ja, dass das natürlich dann so ein bisschen vorangetrieben wird. Ja, der Speichel wird ein bisschen basischer, der wird ein bisschen weniger und dadurch wird der Mundgeruch dann eben mehr.
Ja. Das heißt, hier könnte man auch durch ja, regelmäßiges Wasser trinken, auch den Mundgeruch vorbeugen, selbst wenn jetzt eigentlich gerade ein längeres Intervall ohne Essen ansteht oder ist Wasser da jetzt auch nicht nützlich und hilfreich?
Also tatsächlich so Fasten ist jetzt, was das Thema Mundgeruch angeht, jetzt nicht so förderlich. Mhm. Ja, also auch Wasser trinken, das modelliert jetzt nicht so den Speichel. Also tatsächlich dann besser ein bisschen Obst oder so etwas zu essen.
Okay.
Ja, das ist so ganz gut.
Was ratet ihr den Patienten, die jetzt sagen wir mal nicht fastenbedingt, sondern aufgrund der ersten Situation, die du beschrieben hast, also da ist irgendwie in der Mundhöhle ein falsches Milieu oder sozusagen vielleicht eine Bakterienkultur, die sich dort an einer bestimmten, vielleicht genetisch, aber auch immer eingenistet hat. Wie gehe ich damit jetzt um? Du hast gesagt, ihr könnt die eigentlich ganz gut behandeln, die lassen sich gut behandeln. Was ist so euer Behandlung? Was ist die Therapie?
Ja, also man muss erstmal gucken, wo diese Bakterienkulturen liegen. Ne? So im einfachsten Fall guckt man morgens in den Spiegel und sieht einfach, dass die Zunge einen Belag hat. Ja,
genau.
Der ist weißlich, der kann bräunlich sein, ein bisschen, dass er richtig schwarz sein kann, ja, wenig mehr. Das Problem ist, der Belag ist nicht vorne auf der Zungenspitze, sondern der geht tatsächlich weit hinten in Richtung Rachen rein, weil da die Zunge anfängt und von den Krypten her so ein bisschen tiefer wird. Ja, und da ist tatsächlich, wenn man so einen Belag hat, das Einfachste dann, diesen Belag zu entfernen. Da gibt es so spezielle Zungenreiniger, Zungenschaber oder Zungenbürsten, je nachdem, wie man es dann machen will und was man so am besten verträgt, wo man sich einfach die Zunge von hinten nach vorne einmal sauber macht und diesen Belag sich dann entfernt. Man muss natürlich bei manchen Patienten immer noch mal so ein bisschen gucken, wie ist die Zunge aufgebaut, die ist nicht bei jedem gleich. Es gibt manche Patienten, die haben eben so eine Zunge, die hat so Furchen, sogenannte Faltenzungen. Bei manchen, die haben so kleine Härchen auf der Zunge, ja, so kleine fadenförmige Härchen, die machen das so ein bisschen schwierig, dann eben diesen Belag dann vollständig zu entfernen. Da muss man dann vielleicht so mit Bürsten arbeiten, dass man da auch wirklich in die Tiefen dann reinkommt. Aber so prinzipiell ist eigentlich das so in 50% der Fälle die erfolgreiche Maßnahme. Ja, dass man sich einfach mal morgens den Zungenbelag mal anschaut und den dann einfach mal mit sauber macht.
die Zungenbürste, ein hoch unterbedeutetes sozusagen Reinigungsmittel. Denkt an die Zungenbürste, meine Lieben. Welche Rolle spielen, sag, du hast vorhin schon so Mundwasser, da gibt es ja sozusagen eine breite Palette mittlerweile an Mittelchen. Ne? Ich glaube, unsere Drogeriemärkte finanzieren sich zum Teil darüber. Bewirken die was oder ist das nur so ein kurzfristiger Aha-Effekt, dass ich denke, jetzt aber frei durchatmen nach der Mentholstrategie?
Ja, also wenn man Mundwasser nimmt, ist tatsächlich fast egal, welches man nimmt. Also es wirkt immer gegen Mundgeruch. Ja? Aber es hat, wie schon gesagt, es hat halt so einen kurzzeitigen Effekt. Ja. Und sage ich mal, diese Mundwasser, die wirklich antibakteriell wirken, ja, die auch so medizinisch dann eingesetzt werden, das ist sowas, das sollte man eben nicht dauerhaft einnehmen, ja, weil das dann doch irgendwo dann auch Nebenwirkungen mit sich hat, dass die Schleimhaut dann, sag ich mal, so ein bisschen Geschmacksempfindungsstörungen geben kann, dass sich die Schleimhaut so ein bisschen verfärben kann. Ich meine, es geht alles wieder weg, sobald man das Mundwasser dann eben absetzt, aber gesund auf die Dauer ist es eben auch nicht. Ja, deswegen sollte man gucken, möglichst ohne damit auszukommen, ja, eher mechanisch, sag ich mal, rangehen und das ganz normal zur Mundhygiene, einfach immer die Zunge zum Beispiel damit sauber machen, dann, wenn man das damit schafft, hat man eigentlich so den besten Effekt. Ja.
Und jetzt würde ich gleich nochmal bei Mundhygiene stehen bleiben. Wir haben ja schon gesagt, wir gehen nochmal ein bisschen so auch auf die Zahnhygiene ein. Wenn wir die Zunge jetzt gereinigt haben am Morgen, Zähneputzen steht natürlich immer mit auf dem Programm. Was sollte man noch machen, um das Mundmilieu langfristig gesund zu halten? Zähneputzen, 3 Minuten, haben wir wahrscheinlich alle unterschiedlichsten Techniken, ist alles schon überholt. Mal war es Kreisen, mal war es vom Zahnfleisch nach unten Schaben. Ich glaube, da hat so jeder mittlerweile die eigene Technik entwickelt, wie man das Gefühl hat, die Zähne fühlen sich sauber an. Aber wenn du jetzt sagst, die Zunge ist der Hauptgrund für Mundgeruch, verliert dann Zahnseide an Bedeutung oder hat Zahnseide noch einen anderen wichtigen Effekt und sollte trotzdem regelmäßig genutzt werden?
Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt ja in der Mundhöhle nicht nur den Mundgeruch als so eine Art Erkrankung. Also es gibt ja mehrere Sachen, denen man den ganzen so ein bisschen vorbeugen wollen. Ja, das ist erstmal so primär die Karies. Wir wollen verhindern, dass die Zähne zum Beispiel irgendwelche Löcher durch eine Karies bekommen. Dafür ist das Zähneputzen eben mit fluoridhaltiger Zahnpasta immens wichtig. Ja, die Zahnseite und bei älteren Patienten auch sogenannte Interdentalbürstchen. Das sind so kleine Zahnzwischenraumbürstchen, mit denen man die bisschen weiteren Zahnzwischenräume sauber machen kann, ist natürlich dann wichtig, um mal später eine Parodontitis vorzubeugen. Ja, also das sollte eigentlich schon damit dazugehören.
Weil wir jetzt den Experten hier haben, beim Zähneputzen gilt eigentlich viel hilft viel oder ist es so, dass man sich auch überputzen kann?
Das, glaube ich, so das hauptsächliche Problem, weshalb so manchmal so Zähneputzen nicht so richtig wirkt bei manchen Patienten, ist, dass sie das so ein bisschen falsch angehen, ohne eine Systematik. Ja, also in der Kinderzahnmedizin kennt man ja diesen Begriff Kai, erst Kauflächen, Außenflächen und Innenflächen. Ja, und wenn man das pro Kiefer, also pro Ober- oder Unterkiefer einmal so berücksichtigt und dann einfach mal so bewusst jede Fläche an jeden Zahn auch einmal lang geht, dann hat man eigentlich schon gut die Zähne geputzt. Aber man steht ja morgens einfach vor dem Spiegel, ist froh, dass man wach ist und putzt sich ein paar Mal links und rechts wild in den Mund umher und vergisst dann manche Zähne dann gescheit zu putzen. Ja.
Und eine Frage, die mich seit eh und je umtreibt, Tim, ist mit der Hand oder mit sozusagen Technik? Also brauche ich eine elektrische Zahnbürste, um meine Zähne gut zu reinigen?
Also wenn das mit der Hand nicht gut funktioniert, dann ist auf jeden Fall eine elektrische Zahnbürste dann zu empfehlen. Okay. Ja, also man kann das ja, also wir haben ja bei uns die Patienten, die zum Beispiel zu einer Prophylaxesitzung kommen, da wird einmal der Belag, der auf den Zähnen verblieben ist, einmal angefärbt und da wird geguckt, wo sind die Probleme. Und wenn die eben sagen, ja, besser kriegen sie es mit der Handzahnbürste nicht hin, dann ist es auf jeden Fall ratsam, dann auf eine elektrische dann umzusteigen. Und die hat dann auf jeden Fall dann einen Mehrwert. Dann noch mal.
Da muss ich sagen, da war ich als Kind immer schon stolz drauf. Ich hatte keine Schleichwerbung, Achtung, eine von Oral-B. Und die hat immer Lieder gespielt, wenn eine Minute rum war. Und dann habe ich natürlich länger als 3 Minuten geputzt, weil man wollte ja wissen, was das nächste Lied ist. Also da haben sie gute Motivationseffekte eingebaut.
Ich habe nur gesehen, dass die digitale Transformation jetzt auch in der Zahnbürste angekommen ist und dass du jetzt Zahnbürsten auch mit Apps vergleichen kannst und wo die dir sagt, wann du wie oft welchen Zahn wie hart sozusagen geputzt hast. Also ich glaube, da sind sozusagen in der Zukunft noch viele Möglichkeiten und Entwicklungsperspektiven.
Der rechte Backenzahn fühlt sich ein bisschen vernachlässigt bei der nächsten Runde. Bitte gründlicher putzen.
Genau, so ungefähr. Tim, ihr bildet ja bei euch in der Klinik Zahnärzte aus. Also ihr seid sozusagen diejenigen, die die Zukunft der Zahnärztinnen in der Hand hat. Ihr behandelt ja in diesem Zuge auch Studierende im Sinne von, also Probe oder ja.
Ja, genau. Also wir
musst du erlernen.
Genau, also es ist ja so, die Zahnmedizin, das Studium ist ja aufgeteilt in ein vorklinisches Studium, ja, wo, sage ich mal, so die allgemeinen Sachen der Medizin auch vermittelt werden, wie Anatomie, Physiologie, Biochemie und so ein bisschen Grundwissen auch zum Thema Zahnmedizin vermittelt wird, auch so ein paar zahntechnische Details dann vermittelt werden. Und dann später in den klinischen Kursen, so ab dem 6. Semester, werden die Studenten darauf trainiert, auch am Patienten dann zu behandeln. Und das ist tatsächlich auch so, von 7. bis zum 10. Semester aus behandeln die Studenten jeweils im Team in einer Behandlungsbox auch Patienten. Ja, pro Semester gibt es halt so einen speziellen Leistungskatalog, den die abarbeiten müssen. Das ist im 7. Semester, wenn die anfangen, müssen eben Prophylaxesitzungen, Parodontitis-Therapie, Füllungen, vielleicht mal eine Wurzelkanalbehandlung machen. 8. bis 9. Semester, da geht es dann um Zahnersatz, Brücken, Kronen und herausnehmbaren Zahnersatz. Und 10. Semester wird es nochmal vertieft, Parodontitis-Therapie, umfangreiche Wurzelkanalbehandlung und ein bisschen Restauration an den Patienten.
Kann ich mich als Student also von euch auch behandeln lassen?
Nicht nur als Student, also jeder kann da gerne hin und sich für diese Studierendenkurse auch registrieren lassen, dann können wir da auch behandeln. Also da sind wir auch immer sehr froh, wenn wir da ordentlich Zulauf haben, damit wir die Kurse dann auch entsprechend auch bestücken können.
Also ein Appell an alle unsere Zuhörerinnen, für diejenigen, die etwas Gutes tun wollen und sich gleichzeitig auch noch eine qualitativ hohe Zahnbehandlung gönnen wollen, die sind, glaube ich, in der Zahnklinik der UMG gut aufgehoben. Tim, wie sieht die Zukunft sozusagen der Zahnheilkunde aus? Müssen wir in Zukunft davon ausgehen, vielleicht ein kurzer Blick sozusagen in die nächste Zukunft, müssen wir davon ausgehen, dass wir mit Zahnersatz demnächst noch ein neues Level erreichen und wir uns um die Zahnpflege weniger Gedanken machen müssen? Oder ist das Gegenteil der Fall?
Also der Trend geht tatsächlich dahin, dass man länger seine Zähne behält. Ja, dass man im hohen Alter wirklich noch seine Zähne hat. Also dass man jetzt Patienten, die mit 60 Jahren zum Beispiel eine Totalprothese haben, das hat man kaum noch. Und der Trend geht dann auch wirklich dahin, dass das auch nicht mehr so sein wird. Also man hat bestimmt so ein gesellschaftliches Klientel, wo das vielleicht noch der Fall ist. Ja, aber sage ich mal so, über die Breite hinweg werden die Patienten älter und haben dann auch im hohen Alter noch all ihre Zähne. Das macht dann aber allerdings wieder das Behandlungsspektrum der Zahnmedizin auch so ein bisschen anders. Weil man hat dann später so ein bisschen die Behandlungsschwerpunkte im Bereich der Parodontitis-Therapie, also Erkrankung von Zahnhalteapparaten, was man bei zahnlosen Patienten nicht hat. Ja. Man hat im zunehmenden Alter nimmt man vielleicht auch ein paar mehr Medikamente, hat vielleicht einen reduzierten Speichelfluss, dann hat man wieder eine höhere Kariesanfälligkeit in so den Zahnwurzelbereich. Das stellt dann die Zahnmedizin auch nochmal ein bisschen mehr vor Herausforderungen.
Was kann ich als junger Mensch dafür tun, damit ich meine Zähne möglichst lang behalte? Also ich weiß gar nicht, die junge Generation, Josie, kennst du das überhaupt noch? Menschen, die ihr Gebiss rausnehmen?
Klar, gebadet in Cookie Dent auf dem
Aber es wird weniger, es wird wirklich weniger. Ja, also in der Generation meiner Großeltern, da gab es das sozusagen, da war das irgendwie noch relativ normal. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich so in der Generation, die jetzt kommt, ist es
auch dann... Auch der Anblick, wenn das Gebiss nicht drin ist, diese so ein bisschen nach innen gefallenen Lippen, das kennt man ja, also kenne ich auch noch, aber wenn ich jetzt... Klar, wenn ich durch die Straßen gehe, da hat auch jeder das Gebiss drin, habe ich wahrscheinlich jetzt keine...
Aber nimmt wahrscheinlich ab, ne? Was kann ich als junger Mensch dafür tun, damit ich meine Zähne behalte?
Naja, also das Wichtige ist, wie schon gesagt, die Mundhygiene spielt eine große Rolle. Auch, dass das regelmäßig mal kontrolliert wird von Zahnarzt, dass man frühzeitig auch bei anfänglichen Karies-Läsionen auch interagieren kann. Also da gibt es auch schöne Methoden, dass man kleine Karies-Läsionen ohne Bohren jetzt zum Beispiel auch versorgen kann. Ja, dass das stabil ist oder auch durch eine gute regelmäßige Fluoridierung kann man das Ganze dann auch aufhalten. Und man soll eigentlich so diesen zahnmedizinischen Behandlungsbedarf so weit wie es geht hinauszögern. Ja, also heutzutage so, man ist da eher zurückhaltend mit dem Bohrer. Ja, wenn es halt dann irgendwann nicht mehr geht, ist dann eingebrochen, regeneriert sich nicht mehr von alleine, dann mache ich erst die Füllung, weil dann mache ich eine Füllung, irgendwann später kriegt der Zahn eine Krone, irgendwann braucht er eine Wurzelbehandlung, irgendwann muss er dann raus, dann kommt ein Implantat, dann muss das Implantat raus und dann ist man wieder bei einer Zahnlücke. Und man versucht einfach diesen ganzen Prozess möglichst weit nach hinten zu ziehen oder die einzelnen Schritte eben zeitlich auseinanderzuziehen, damit das Letzte am besten gar nicht erst eintritt.
Auch wenn du gerade von der Vermeidung dieses Wortes gesprochen hast, hast du es doch zweimal erwähnt. Bohrer ist bestimmt ein Begriff, weswegen auch einige Leute Angst vor dem Zahnarzt haben oder Angst vor dem regelmäßigen Besuch. Wir haben jetzt im letzten Podcast über Ängste gesprochen. Tim, ist die Angst vor dem Zahnarzt berechtigt?
Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man als Patient auch so mit der Angst umgeht. Ja, es gibt viele Patienten, die zu uns kommen, die sagen, sie haben eine extreme Angst vorm Zahnarzt. Und wenn wir uns diese Patienten dann anschauen, ich will jetzt nicht was Böses sagen, aber muss man auch sagen, die haben manchmal auch Angst vor der eigentlichen Zahnbürste. Ja, also die haben natürlich eine ganz schlechte Mundhygiene und da ist es irgendwo berechtigt. Ja, die haben dann irgendwie auch Schmerzen. Wenn da starke Entzündungen im Kiefer da sind, dann ist es manchmal auch schwierig, da in den Griff zu bekommen. Auch mit Lokalanästhetikern, dann kann es schon ein bisschen problematisch sein. Aber sag ich mal, für einen normalen Patienten, der normal die Routineuntersuchung oder die normalen Restaurationen oder auch Wurzelkanalbehandlungen beim Zahnarzt bekommt, der muss eigentlich nicht mit Angst rechnen. Also wir haben heutzutage gute Möglichkeiten, die Zähne taub zu bekommen. Also wir haben gute Lokalanästhetika, mit denen man das machen kann. Man kann dem Patienten ein ruhiges Umfeld anbieten, damit man das möglichst in entspannter Atmosphäre macht. Aber natürlich hängt es auch viel zwischen der Beziehung zwischen dem Patienten und dem Zahnarzt zusammen. Ja, das muss natürlich auch passen. Also manche Patienten kommen mit manchen Zahnärzten dann nicht zurecht. Das gibt es auch. Die müssen dann halt den Behandler wechseln und dann klappt das dann häufig auch. Ja. Es gibt tatsächlich auch Zahnärzte, die sind so ein bisschen darauf spezialisiert, immer so Angstpatienten zu behandeln, die das Ganze so ein bisschen in Sedierung oder mit einer Art Hypnose machen. Also da gibt es schon gewisse Qualifikationen, die dann speziell für dieses Patientenklientel dann auch sich darauf spezialisiert haben.
Keine Angst vor dem Zahnarzt, keine Angst vor dem Mundgeruch, denn er ist behandelbar und das sogar sehr gut. Für alle diejenigen, die mit den Tipps jetzt sozusagen was anfangen können, die sind natürlich jetzt versorgt. Für diejenigen, die es dann vielleicht doch noch nicht so im Selbstversuch hinkriegen, wohin kann man sich wenden, wenn ich Probleme insbesondere mit meinem Mundgeruch habe? Gibt es da eine spezielle Sprechstunde bei euch? Oder?
Ja, genau. Also wir haben eine Mundgeruchssprechstunde, die kriegt man bei uns in der Poliklinik. Also es nennt sich Poliklinik für präventive Zahnmedizin. Parodontologie und Kariologie, da kann man sich an uns wenden, da bekommt man ein paar Unterlagen zugeschickt, also da, wo man ein paar Fragebögen bekommt, wo das Thema Mundgeruch nochmal in speziell nochmal durchgearbeitet wird, wo man sich zu Hause auch nochmal reflektieren kann, was die Probleme sind, seit wann das besteht, was eventuell für Kofaktoren da eine Rolle spielen. Dann kommen die Patienten zu uns in die Poliklinik, dann unterhalten wir uns erstmal mit denen, machen auch eine Messung von dem Mundgeruch mit den Gaschromatographen, damit man so überhaupt einstufen kann, wie stark der Mundgeruch ist. Ja. Das ist ja für viele auch so das Problem, dass sie gar nicht wissen, ob sie jetzt Mundgeruch haben oder nicht, weil sie sich zum Beispiel auch nicht trauen, dann mit ihrem Partner drüber zu sprechen oder weil sie vielleicht allein sind. Wir haben da auch viele, die kommen einfach, um zu schauen, ist das jetzt wirklich ein Problem, was besteht oder nicht. Weil diese Angst, wir haben ja auch von Ängsten gesprochen, gibt es natürlich auch so eine Art Phobie zum Thema Mundgeruch. Es gibt so eine Mundgeruchsphobie, dass man Angst hat, selber stark am Mundgeruch zu leiden und damit seine Mitmenschen da zu belästigen. Ja, und es geht auch so weit, dass sich da manche Patienten richtig zurückziehen, dass sie das Haus gar nicht mehr verlassen. Und die müssen natürlich jetzt auch mal untersucht werden, muss vielleicht mal was gemessen werden, um denen zu zeigen, okay, das ist jetzt gar nicht das Problem, zum Beispiel.
Gibt es denn da auch so eine Form von Selbsttest? Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man eigentlich eigene Gerüche nicht wahrnimmt. Kann man den eigenen Körper so ein bisschen austricksen und irgendwie trotzdem mal überprüfen, ob man selbst Mundgeruch hat oder nicht?
Ja, also da gibt es tatsächlich die verschiedensten Arten und wir haben schon viel gehört, was man da so machen kann. Also ja, das eine ist in die Hand hauchen, das bringt jetzt erstmal nicht so viel. Manche sagen, die legen sich zum Beispiel über den Handrücken, lassen es mal 2 Minuten wirken und riechen das dann ab. Bei manchen sagen, die pusten in eine Tüte rein, machen die mal kurz zu und dann gucken sie, was aus der Tüte dann rauskommt. Das kann einen so ein bisschen schon mal so einen Hinweis darauf geben. Aber tatsächlich, die beste Spürnase ist vielleicht eine Bezugsperson, ja, die dann wirklich sagen kann, ist das Ganze jetzt noch sozial verträglich oder nicht. Ja, und das ist wahrscheinlich auch so der, wenn man unsicher ist, der Appell vielleicht an die Leute, dass man vielleicht mal einen guten Freund, Bekannten oder Lebenspartner da einmal fragt, ob das wirklich ein Problem ist im Alltag oder nicht. Ja, weil wir in der Klinik, wir haben auch immer nur so eine Momentaufnahme, also wir können auch nicht den ganzen Tag damit abdecken. Ja. Es kann sein, dass sie einmal zu uns kommen, die haben dann nichts und dann an einer Tageszeit haben sie dann wieder was. Deswegen ist es immens wichtig, da eine Bezugsperson zu haben, mit der man sich auch offen darüber unterhalten kann.
Tim, ein schöneres Schlusswort kann es eigentlich gar nicht geben. Sucht euch eine Bezugsperson, mit der ihr über Mundgeruch reden könnt, wenn ihr denn darüber reden wollt. Natürlich ist das hier kein Zwangsthema, aber ich glaube, du hast sehr schön aufgezeigt, das ist behandelbar, was sind die Hintergründe und auch vor allen Dingen, man kann sich dazu beraten, man kann das auch entsprechend therapieren lassen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, lieber Tim. Ich finde, das Thema ist doch spannender, als man vielleicht sozusagen so in der ersten Annäherung denkt. Und hat sicherlich auch viel mit unserem sozialen Verhalten zu tun, Josie. Was nimmst du mit? Kaufst du dir jetzt eine Zungenbürste?
Ich habe schon eine.
Oh, sehr gut, Josie.
Aber trotzdem würde ich nochmal hervorheben, dass die Zunge unser Hauptgegner im Kampf gegen Mundgeruch ist. Würde ich jetzt zusammenfassen. Das stimmt was? Ja, ne? Also ich hoffe, jeder hat so ein bisschen was mitgenommen. Obst und Gemüse nebenbei ein bisschen snacken hilft vielleicht auch im Arbeitsalltag, wenn wir jetzt an unsere Bediensteten uns richten, um längere Essenspausen zu überbrücken.
Achtet auf die Mundhygiene, auch im Homeoffice, das spielt eine große Rolle. Jetzt nicht nur beim Digitalen, wo man das nicht mehr riecht, das vernachlässigen, sondern immer dabei bleiben.
Wir wollen, dass man in 10, 20, 30 Jahren sagt, dass man noch später auf den Zahnersatz zurückgreift, weil man länger Zähne im Mund hat. Vielen Dank in diesem Punkt an die Zahnmedizin der UMG, an dich besonders, lieber Tim. Schön, dass du da warst. Wenn du noch ein Schlusswort an unsere Zuhörenden richten möchtest, ist das Mikro offen.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Es freut mich, dass wir über das Thema Mundgeruch gesprochen haben. Ja, das ist ja tatsächlich sowas, was auch so in den jüngeren Kreisen gar nicht so häufig thematisiert wird. Und bei uns in der Sprechstunde ist es auch tatsächlich so, dass das Altersspektrum, was am Patienten da aufschlägt, durch die Bank weg eigentlich ist. Also das sind Kinder und auch hochbetagte Rentner. Ja, und damit ist es ganz gut, wenn wir einfach jeden damit ansprechen. Ja, das ist eigentlich wunderbar und stellt euch gerne vor, wenn ihr damit Probleme habt oder wenn ihr da gerne nochmal Hilfe haben wollt.
Und wie immer gilt, wir haben heute ein Thema besprochen, was nicht oft besprochen wird, wann immer ihr noch Themen habt, die euch auf der Seele brennen, über die ihr immer mal sprechen wolltet, was euch interessiert, alles in puncto Gesundheit, schreibt uns gerne, wir freuen uns auf euer Feedback. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke und tschüss.